Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Entbabelung der Welt. Esperanto, Volapük, Klingonisch. Plansprachen heute. Ein Feature von Florian Felix Wey.
Wenn ich Esperanto rede, dann fühle ich was ganz Warmes in mir und fühle mich zu Hause.
Wie alle Menschen hat die Berlinerin Iris von Wunsch-Rohlshofen-Teruel eine Muttersprache.
Spanisch.
Eine Vatersprache.
Deutsch.
Und eine Elternsprache.
Esperanto, estas la lingvo por ni, por ni. Esperanto, estas la lingvo por mi.
Diese Elternsprache, die zugleich Iris Wunsch Teruels eigentliche Muttersprache ist, macht die junge Ärztin zum Mitglied in einem sehr exklusiven Club. Zwar beherrschen geschätzt zwischen 100.000 und mehreren Millionen Menschen weltweit Esperanto auf unterschiedlichem Niveau, aber nur ungefähr 2.000 davon haben es als Erstsprache im Kleinkindalter erlernt.
Also ich weiß noch, wie ich im Kindergarten immer die Reisetante genannt wurde, weil mein Vater viel mit mir auf Esperanto-Treffen gefahren ist. Und da hatte ich eine wunderschöne Kindheit. Also den Luxus zu haben, sich mit Kindern aus anderen Ländern unterhalten zu können, schon als kleines Kind, und was über andere Denkweisen zu lernen und auch einfach Spaß zu haben, irgendwie in Kroatien oder in Ungarn. Das war toll.
Doch wo liegt Esperantien?
Ist es ein Zwergstaat in Europa? Eine Insel im südchinesischen Meer? Eine Enklave in Südamerika?
Nichts dergleichen. Esperanto ist eine von Menschenhand geschaffene und deshalb geografisch ungebundene Weltsprache. Ein Esperanto-Volk gibt es nicht. Wohl aber eine beachtliche Anzahl von Esperantisten.
Esperantisten? Espiritisten?
Das hat nichts von einer Sekte. Das sind einfach Menschen, die gerne Sprachen sprechen.
Denen aber von wenig Informierten nicht selten tiefes Misstrauen entgegengebracht wird, obwohl im Namen Esperanto der romanische Wortstamm Hoffnung steckt. Ähnliches weiß auch Irmi Hauptenthal zu berichten, die als Jugendliche in den 1950er Jahren das Universum konstruierter Sprachen betrat und bis heute nicht mehr verlassen hat.
Es gibt unheimlich viele Vorurteile gegen Esperanto oder gegen Plansprachen, die total ungerechtfertigt sind, aber halten sich wie alle Vorurteile bestens. Es ist eine künstliche Sprache, sie hat kein Herz, sie ist nicht gewachsen, sie hat keine Kultur. Das sagen alles Leute, die keinen blassen Schimmer von Esperanto haben.
Und die sollen jetzt alle zuhören.
Erste Frage. Wozu braucht man eine Plansprache, wo es doch ungeplante Sprachen Sonderzahl gibt?
Eigentlich ist der Mensch fröhlich, friedlich und kommunikativ.
Arbeitshypothese dieses Features.
Um diese guten Eigenschaften auszuleben, bedient er sich vornehmlich der Sprache. Sie allerdings hat ein Problem. Sprache unterscheidet sich voneinander. Auf ungefähr 6500 verschiedene, sinntragende menschliche Lautsysteme kommt man bei einer Zählung. So viele Sprachen auf der Welt gibt es, Pi mal Daumen. Selbst wenn man diese zu Sprachfamilien zusammenfasst, innerhalb derer jeweils ein rudimentäres Maß an Verständigung möglich wäre, bleiben noch 180 potenzielle Kommunikationsbarrieren übrig. Wie wäre es da mit einer einzigen Weltzweitsprache für alle? Zumal im Zeitalter der jähen Globalisierung.
In einer mir selber rätselhaften, ja geheimnisvollen Weise, in dunkler Nacht im Pfarrhause zu Litzelstetten bei Konstanz im Eckzimmer des zweiten Stocks, das in den Pfarrgarten hinausschaut, als ich lebhaft über alle Torheiten, Missstände, Gebrechen und Jämmerlichkeiten unserer Zeit nachdachte, stand plötzlich das Gebäude meiner Weltsprache als ein ganzes Leuchten vor meinem geistigen Auge.
Schrieb ein Herr namens Johann Martin Schleyer. in einer retrospektiven Selbstbejubelung 1888.
Um der Wahrheit Zeugnis zu geben und offen zu gestehen, wie mir in jener seltsamen Nacht des März 1879 zumute war, so kann ich in aller Dankbarkeit und Demut nur sagen, meinem guten Genius verdanke ich das ganze System der Weltsprache Volapük.
Volapük, Volapük, vier Lingua in one bush, un jour we come zurück.
Erste Antwort, it's the economy. Stupid.
Le Babel de Babylon was a baby bubble hole im Vergleich zu Volapük.
Die erste Sprache, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist Volapük. Volapük ist 1879 veröffentlicht worden von Johann Martin Schleyer, einem Geistlichen aus Konstanz am Bodensee. Die Sprache hat sich in den 1880er Jahren relativ rasch verbreitet, vor allem unter Intellektuellen und im Bürgertum. Sie hat aber dann nach der Veröffentlichung des Esperanto, also nach 1887, wieder an Bedeutung verloren.
Bernhard Tweeder betreut die Plansprachensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien mit der kleinen Schausammlung im sogenannten Esperanto-Museum.
Wichtig zu sagen ist auch, dass Volapük die erste Plansprache war, die eine größere Sprechergemeinschaft hervorgerufen hat.
Es hat Dampfer gegeben, es hat einen Zeppelin gegeben mit dem Namen Volapük, es hat Volapük-Sekt gegeben. So wie es heute auch noch hin und wieder Esperanto-Wein gibt. Ja, gab's.
Und es gab eine Volapük-Hymne, hier vorgetragen vom Chor der Bayerischen Staatsbibliothek München.
O fat, o bas, elin süls, paisa ludomöts nem ola, que momöt monargen ola, genomös vil olik es in syl isutal.
Die Sprache Volapük enthält relativ viele Umlaute. Sie ist deshalb auch nicht ganz so leicht zu erlernen gewesen, wie Johann Martin Schleyer meinte. Und auch die Grammatik hat sich im direkten Vergleich mit der Esperanto-Grammatik als zu kompliziert erwiesen. Und deshalb hat Esperanto dann in relativ kurzer Zeit schon mehr Sprecher gehabt als Volapük.
Volapük ist auf den ersten Anhieb nicht verständlich für einen Europäer.
Bekräftigt auch Irmi Haupenthal. Und hat sich doch zusammen mit ihrem 2016 verstorbenen Mann Reinhard Haupenthal, der eben das Vaterunser auf Volapük anklingen ließ, mit der ersten wirklich erfolgreichen Plansprache beschäftigt. Jahrzehntelang betrieb das Lehrer-Ehepaar einen kleinen Verlag, dessen Bestände sie vor ein paar Jahren der Bayerischen Staatsbibliothek vermachten. Darunter befindet sich unter anderem die Dokumentation des konstituierenden Volapük-Kongresses 1884.
Erste öffentliche Versammlung um 9 Uhr. Dieselbe beginnt mit dem Vortrage der Vereinshymne durch den Kirchenchor Friedrichshafen. Der Präsident begrüßt die Versammlung und stellt den Erfinder, Pfarrer J. M. Schleyer, vor. Dieser beginnt mit dem Gruße
Menadebal Pükibal.
Menadebal Pükibal.
Und hält die Begrüßungsrede.
Schleyer war als Pfarrer, als Geistlicher, er war Menschenfreund, wollte den Leuten helfen.
Denn auch in der Abgeschiedenheit zu Lietzelstetten konnte man die Augen nicht vor dem technischen Fortschritt verschließen. Eisenbahn und Dampfer hatten Kutschen und Segelschiffe verdrängt. Man verschickte Telegramme per Draht. Und der 1874 gegründete Weltpostverein sorgte für einen regen Austausch von Korrespondenzen. Das alles warf Probleme auf.
Deshalb ist es für jeden Gebildeten, besonders aber für Reisende und Geschäftsleute, überhaupt für die Handelswelt geboten, fremde Sprachen zu erlernen.
Erläuterte ein Arzt namens Kniele auf dem Friedrichshafener Kongress.
Mit 2 bis 8 Sprachen kann man sich nicht mit allen Völkern verständlich machen. Folglich müsste man alle Sprachen, zumindest 12 erlernen. Aber wer vermag dieses?
Ein R können die Chinesen nicht sprechen. Also dann wird aus World wird Wol. Wol ist die Erde. A ist der Genitiv. Pük kommt von Speak. Also Volapük, Sprache der Welt.
Große Geschäftshäuser werden den Vorteil aus Volapük ziehen, dass sie statt 3, 4 bis 6 kostspieliger Korrespondenten nur noch einen Korrespondenten zu besolden brauchen, welcher Volapük gelernt hat.
Volapük, Volapük, Vierling, Wing, Busch, un jour, willkommen zurück.
Zweite Frage. Was macht eine geplante besser als eine gewachsene Sprache?
Le Babel de Babylon was a baby Babylon im Vergleich zu Volapük.
Antwort: Exakt ihre Geplantheit.
Die Vorzüge unserer Weltsprache sind: erstens die beispiellose Kürze, zweitens die Deutlichkeit, drittens die Sprache klingt kräftig und wohltönend, viertens dieselbe ist sehr leicht erlernbar, da es keine Ausnahmen gibt, fünftens sie ist die formenreichste aller vorhandenen Sprachen, mutet dem Schüler aber nicht zu 1000 Formen für ein Verb zu lernen.
Das versichert ein zeitgenössisches Pamphlet.
Sechstens, sie besitzt große Freiheit in der Wortstellung. Siebtens, jeder Laut hat nur ein Zeichen und jedes Zeichen gilt nur für einen Laut. Achtens, sie hat klare Begriffe, strenge Logik.
Also man kann es sprechen, aber man muss dann doch schon relativ Aufwand treiben dafür.
Schildert Kyrill Robert Brosch seine Erfahrungen. Der Berliner Linguist pflegt eine leidenschaftliche Beziehung zu Plansprachen aller Art.
Und ich merke das immer selbst, wenn ich jetzt aktuelle Volapük-Texte lese, dann hänge ich ganz lange am Wörterbuch, weil ich auch häufig nicht weiß, bei einem dreisilbigen Wort, wo muss ich das zertrennen, weil es aus ganz vielen Wortbildungssilben besteht und dann kann man das häufig mal in die eine, mal in die andere Richtung zertrennen und dann rätsel ich lange an so einem Satz rum.
Neuntens. Sie eignet sich zur Poesie und Prosa, wie die folgende preußische Nationalhymne beweist.
Samnis in vicoda festum solsa mega orec ole. Se nolat in tona nits vege lilada binen le fableta.
Zu weiterer unentgeltlicher Auskunft über Volapük ist gern bereit Herr Oberlehrer Näther in Uschatz.
Das Oberlehrerhafte entströmt dem Volapük aus allen Poren. Es ist zwar logisch konsistent, zwingt seine Adepten jedoch ins Joch weitgehend assoziationsfreier Silben.
Volapük hat einen enormen Boom und ist dann ganz schnell wieder zusammengeschrumpft.
Erklärt Klaus Schubert, Linguistikprofessor an der Universität Hildesheim. Der Grund dafür lag an Johann Martin Schleyer selbst. Als katholischer Priester verteidigte er den 1870 postulierten Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes vehement und wandte ihn gleich auf sich selbst an. Seinen Anhängern verbot er schlicht Veränderungen an seiner Sprache.
Die haben dann gewartet, bis er endlich gestorben war und haben dann eine große Reform gemacht. Dadurch ist es aber auch nicht größer geworden, das Volapük.
Auch die gespreizte patriotische Grundhaltung des Schleyer-Projekts stößt einem heute eher übel auf. Die scheinbar neutrale Weltsprache sollte nämlich die britische Welthandelsvormacht unterminieren, indem sie die englische Sprache von ihrem führenden Platze verdrängte. Dazu kam es nicht. Denn in einem anderen Babylon regte sich ein weniger engstirniger Spracherfindergeist.
Polen ist auch sehr unterstützend, was Esperanto angeht, was sicher auch was damit zu tun hat, dass Samenhoff in Polen geboren ist oder dem heutigen Polen geboren ist.
Esperanto estas la lingvo por ni, por ni. Esperanto estas la lingvo por mi.
Im damals vom zaristischen Russland besetzten Polen verzweifelte 1887 der jüdische Augenarzt Ludwig Leiser-Samenhof am Sprachengewirr seiner Heimatstadt Białystok. Sein Esperanto beerbte das Volapük und ist als einzige Plansprache in bis heute nennenswertem Umfang in Gebrauch geblieben. Diese Erfolgsgeschichte verdeckt freilich, wie groß das Feld ursprünglich war, auf dem letztlich nur eine Pflanze gedieh. Bernhard Tuider von der Österreichischen Nationalbibliothek.
Also es gibt mehr als 500 Plansprachen bzw. Plansprachenprojekte. Plansprachenprojekte deshalb, weil viele Sprachen den Projektstatus nicht überschritten haben und nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Plansprachenprojekte, weniger als 1%, eine Sprechergemeinschaft hervorgerufen haben.
Dritte Frage. Kann man Sprachen erfinden wie Romane oder Brettspiele?
Kyrill Brosch betrachtet einen Text auf seiner Webseite, den er selber einmal geschrieben hat. Vollkommen rätselhafte Buchstabenfolgen ohne jede Lücke.
Ich hatte die irgendwie komische, arbiträre Entscheidung, dass ich keine Worttrennung habe, was mir natürlich heute jetzt im Nachhinein Probleme bereitet, das Zeug selbst zu lesen, weil ich nicht mehr die Vokabeln im Kopf habe. Einfach nach 20 Jahren weiß ich auch nicht mehr, was alles ist. Das heißt, ich müsste selbst im Wörterbuch nachgucken.
Um das von ihm als Jugendlicher entworfene Snoke zu verstehen. Es handelt sich im Terminus des Linguisten um eine agglutinierende Ergativsprache.
Kleine Bildungshuberei des Feature-Autors?
Ivo. Nur ein Zitat von Kyrill Brosch Webseite. Dessen Statement leitet über zur dritten Antwort. Ja, die Menschheit ersinnt seit Jahrhunderten mit überbordender Fantasie neue Sprachwelten.
Pasilingua.
Kosmos. Myrana und Comunia.
Mondolingue.
Universale.
Novi Latin.
Spellin.
Weltpal.
Dilpok.
Long Blue.
Pankel. Latino Cineflexione.
Mondelingua.
Sol, re, sol.
Also Sol, re, sol ist eine musikalische Plansprache von Jean-François Sudre. Jean-François Sudre wurde 1787 in Südfrankreich geboren. Er hat dann Violine und Harmonielehre in Paris studiert und er hat sich ab 1817 bis zu seinem Ableben 1862 mit der Plansprache Sol Re Sol befasst.
Und das ist keineswegs der früheste Versuch einer Plansprache, sondern nur der kühnste. Die geistigen Grundlagen dafür sind 200 Jahre älter. In der Zeit von René Descartes begann man, zwei Typen von Universalsprachen zu unterscheiden: a priorische Sprachen und a posteriorische Sprachen.
Die a priorischen Sprachen, die vor allem im 17. und 18. Jahrhundert beliebt waren, bestanden aus anhand einer festgelegten Klassifikation willkürlich ausgewählten Buchstaben, Silben oder Wörtern, die in keiner Weise auf natürlichen Sprachen beruhen.
Schreibt die amerikanische Linguistin Naomi Barron.
Auch den deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz beschäftigte ein Leben lang die Lingua Universalis, wie Hans-Werner Arndt in einem Aufsatz beschrieb.
Sie soll eine Hilfssprache sein für den internationalen Verkehr. Sie soll ein Symbolsystem sein, das einen exakten Ausdruck der schon gewonnenen und aller zukünftigen Erkenntnisse ermöglicht. Sie soll schließlich ein Instrument sein, das der demonstrativen Herleitung als wahr erkannter Sätze und der Erlangung neuer Einsichten dient.
Neue Einsichten durch neue Zeichenkombinationen? Die vorhandenen reichen doch allemal aus.
Das Hauptübel der natürlichen Sprachen sieht Leibniz in der Mehrdeutigkeit ihres Vokabulars. Philosophische Streitigkeiten, so meint er, sind fast ausnahmslos Wortstreitigkeiten.
Das allerdings könnte man durch komplette Vermeidung von Worten unterbinden. Wie wäre es damit?
Sol Re Sol basiert auf den sieben Noten der Tonleiter, Do Re Mi Fa Sol La Si. Durch Kombination dieser Silben hat Sudre mehrsilbige Wörter gebildet, die man dann je nach Belieben sprechen, singen oder auf einem Musikinstrument spielen konnte. Man kann auch einfach die Silben sprechen. Natürlich, wenn man die Wörter als Töne wiedergibt, braucht man, denke ich, ein sehr gutes und sensibles Gehör, um auch zu verstehen, was der Kommunikationspartner mitteilen möchte.
Ich liebe dich?
Mm-mm. Feuer frei.
Anfang der 1840er Jahre gab es auch Pläne, die Sprache Sol Re Sol in der französischen Armee einzuführen.
Dazu kam es nicht, wie es nirgends je eine politische oder administrative Entscheidung zugunsten einer Plansprache gegeben hat. Der militärische Einsatz scheint auch besonders abwegig, hat sich mit dem einzig erfolgreichen Esperanto doch ein dezidiert pazifistisches Projekt durchgesetzt.
Mein Großvater hob den Wert seines Werkes, das auf Verständigung zielt, mit Nachdruck hervor,
sagt der jüngst verstorbene Enkel des Esperanto-Erfinders, Louis-Christophe Salesky-Samenhof, in einem langen, als Buch edierten Gespräch.
Ihn interessierte nicht die Sprache als Code für Kaufleute, sondern als Instrument der menschlichen Verständigung im Geist der Brüderlichkeit.
Ich kann immer nicht so richtig nachvollziehen, warum Menschen so eine Anti-Haltung haben gegen Esperanto. Also ich kann verstehen, dass man sagt, man möchte es nicht lernen, weil man gerade andere Prioritäten hat. Aber etwas abzulehnen, was in der Grundsache rein positiv ist und was total Weltbejahendes hat, finde ich schwer nachvollziehbar.
Ihres Wunsch Teruels Irritation ist begreiflich, denn Esperanto eignet eine grundgütige Welthaltung. Es entstand im Klima der humanistischen Aufbruchsbewegung des späten 19. Jahrhunderts. Die Distanzen waren geschrumpft. Jetzt sollte die Welt menschlich zusammenwachsen. Durch eine internationale Sprache, wie Ludwig Leiser-Samenhof das zunächst nannte. Während Prälat Schleyer in Lietzelstetten eifersüchtig über sein Volapük wachte und noch im Jahre 1900 über die Pfuschersprache des Pseudo-Esperanto polemisierte, hatte Dr. Med. Samenhof von vornherein weniger eigensüchtige Ziele. Er schrieb an Schleyer:
Ich arbeite nicht gegen Volapük, sondern für die Idee. Wenn das Urteil der Welt noch nicht abgeschlossen ist, werden die internationale Sprache und Volapük wie zwei Freunde sein, die ein gemeinsames Ziel im Leben haben. Entweder stirbt eine der Sprachen von selbst, oder die Menschheit wird zwei Sprachen haben. Und sogar das wird für die Welt besser sein, als ohne Weltsprache zu bleiben.
Samenhoff hat in seinem ersten kleinen Büchlein, in dem er das Esperanto bekannt gemacht hat, geschrieben: Ich gebe hiermit die Urheberrechte auf und lege die Sprache in die Hände derer, die sie sprechen. Natürlich, als Urheber hat er immer Post gekriegt, was empfehlen Sie hier? Und das hat er auch dann in Esperanto-Zeitschriften und so beantwortet. Da hat er aber immer gesagt, das, was Sie jetzt vorschlagen, das ist gut, das finde ich logisch. Ob das dann aber so gesagt wird, wird die Sprachverwendung entscheiden. Das entscheiden die Sprecher des Esperanto und nicht ich.
Was Klaus Schubert erzählt, ist ein Grund für die Erfolgsgeschichte des Esperanto. Sprache gehört den Sprechenden. Ein anderer liegt darin, dass Samenhofs Universalsprache nicht a priorisch, sondern a posteriorisch aufgebaut ist. Sie greift auf vorhandenes Sprachmaterial zurück und bessert es nur aus, indem das grammatische Regelwerk vereinfacht und von jenen Sonderfällen bereinigt wird, die jeden Nicht-Muttersprachler zur Verzweiflung treiben. Tatsächlich kommt einem Esperanto irgendwie bekannt vor.
Es sind ja vielleicht zwei Drittel der Wortstämme romanisch. Andererseits wird anders als in den romanischen Sprachen werden Wörter zusammengesetzt, wie wir es im Deutschen auch tun, und sehr viel mit Vorsilben, Nachsilben abgeleitet, wodurch man ja Lernaufwand spart. Also das gibt dann längere Wörter, als wir es aus dem Französischen oder Spanischen kennen. Insofern klingt es nicht so wahnsinnig romanisch. Es hat ein gerolltes R, was ja irgendwie einen spanischen Touch gibt. Es hat schon irgendwie einen eigenen Klang.
Jen la canto de courage, por maristo y un voyage, char courage anciam donas melodie. Doc un canto maristar, villa raiton havas char, la fluanta taido estas nuceni.
Die Leichtigkeit des Erlernens ist dermaßen groß, dass ich, als ich vor 6 Jahren eine Grammatik, ein Wörterbuch und in dieser Sprache geschriebene Artikel erhielt, nach nicht mehr als 2-stündiger Beschäftigung sie schon, wenn auch nicht schreiben, so diese Sprache wenigstens frei lesen konnte.
Schrieb einst Lev Tolstoi, einer der ersten prominenten Esperanto-Anhänger. Mag er auch ein wenig übertrieben haben, so stellten doch zahlreiche Untersuchungen der letzten 100 Jahre fest, dass sich Esperanto weitaus leichter aneignen lässt als jede natürliche Sprache.
Bei 160 Unterrichtsstunden würde sich die Sprachkompetenz im Französischen auf 35% belaufen, während sie im Esperanto real 80% beträgt.
Das beispielsweise ermittelte eine Studie mit italienischen Schulkindern. Und in China erfreut sich Esperanto nicht zuletzt deswegen einiger Beliebtheit, weil es einfacher aufgebaut ist als Englisch, Man mit Esperanto-Kenntnissen dann aber sehr viel leichter das Englische erlernt. Man könnte dies als eine Art Hebelwirkung bezeichnen.
Und die scheint nützlich, denn Englisch dominiert nach wie vor die Welt. Die Not, eine universale Sprache für alle zu brauchen, brachte allerdings schon in den 1970er Jahren das für diesen Zweck gar nicht so geeignete Englisch in Bedrängnis. Damals ersann ein amerikanischer Konzern etwas ganz Raffiniertes. Das Caterpillar Fundamental English.
Caterpillar ist ja ein amerikanischer Baumaschinenhersteller. Die haben damals ihre Dokumentation zum Betrieb und zur Reparatur und Wartung der Maschinen in 40 Sprachen übersetzt. Und irgendein genialer Manager muss drauf gekommen sein, dass wir das Geld für diese 40 Übersetzungen doch sparen könnten, indem wir ein einfaches Englisch machen und diese Techniker dann eben schulen in diesem einfachen Englisch in aller Welt. Und das wurde entwickelt zusammen mit einer Universität, seit 1972 benutzt. Man hat sich orientiert an dem Basic English von Ogden von 1930. Der hatte die Sprache reduziert, die englische Sprache, auf 850 Wörter. Das ist sehr, sehr wenig. Das Caterpillar Fundamental English hatte auch 850 Wörter, mit denen man alles umschreiben sollte.
Was nicht funktionierte. Denn die Autoren und technischen Redakteure der Handbücher hielten sich nicht an das von ihnen als primitiv und unzureichend erachtete Schrumpfenglisch. Will man als Lehre daraus sprachlich innovativ sein, muss man statt mit Vorschriften mit Verführung arbeiten.
Ich denke, es ist ein interessantes Phänomen, dass in der Vergangenheit immer wieder Plansprachen geschaffen worden sind, vor allem für Literatur und Film. Gerade diese Plansprachen dann eine besonders große Popularität erlangt haben, wie eben Sindarin und Quenya von Tolkien, Klingonisch von Mark Okrand oder jetzt in den letzten Jahren Dothraki und Valyrisch von David Paterson.
Tatsächlich beauftragten die Produzenten des Game of Thrones-Spektakels einen Linguisten damit, eine künstliche, aber nicht regellose Filmsprache zu entwickeln. Sogar Self-Publisher-Fantasy-Autoren leisten sich zuweilen solchen Luxus, erzählt Kyrill Brosch, der eigentlich nur aus eigenem Antrieb zuweilen Sprachuniversen ausbrütet.
Allerdings habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich als bezahltes Projekt auch eine Plansprache für jemanden geschrieben. Das war nochmal ein großer Spaß, dass man sich das leisten konnte, mal ein paar Wochen wirklich eine neue Sprache zu entwerfen.
Und dabei ein berühmtes Vorbild im Ohr zu haben.
Das war Hamlet in Klingonisch. Klingonisch ist Anfang der 1980er Jahre geschaffen worden für die Fernsehserie Star Trek, in der Klingonisch sozusagen die offizielle Sprache des Klingonischen Reiches ist.
Und wenn Bernhard Huider von der Österreichischen Nationalbibliothek Klingonisch Schnellkurse anbietet, ist die Nachfrage so groß wie bei Esperanto angeboten. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass Sprache Identität schafft. Und man sich mit einem derart exotischen Idiom mal ganz außerirdisch fühlen kann. Die Ärztin Iris Wunsch-Teruel, Muttersprache Esperanto, schätzt ihre Polyglotten-Erfahrungen jedenfalls sehr.
Ich bin ein bisschen anders, wenn ich Spanisch spreche. Ich bin anders, wenn ich Esperanto spreche. Ich bin anders, wenn ich Deutsch spreche, wenn ich Englisch spreche, wenn ich Französisch spreche, wenn ich Portugiesisch spreche. In all diesen Sprachen bin ich einfach, weil ich andere soziale Interaktion mit den Menschen habe, bin ich auch irgendwie ein anderer Mensch. Also mir wird häufig gesagt, dass ich im Spanischen viel lockerer wirke, viel wärmer. Dabei würde ich sagen, ich bin generell ein warmer Mensch, aber irgendwie in der deutschen Sprache wirkt es anders.
Dieses individuelle Transformationserlebnis ist vielleicht der eigentliche Mehrwert für den einzelnen Esperantisten. Während die kollektiven Weltverbrüderungsvisionen des Dr. Samenhof doch eher Poesie geblieben, denn Politik geworden sind.
Humphrey Tonkin hat mal in einem Vortrag sehr schön davon gesprochen, dass es diese Wenn-nur-Literatur gäbe, die immer sagt, ja, wenn nur dieser eine Punkt anders wäre, wenn nur die ganze Menschheit dieselbe Sprache sprechen würde, dann hätten wir den Weltfrieden und die Klimakatastrophe vermieden und auch noch alles andere. Das ist ja nicht so. Die menschliche Gesellschaft ist sehr komplex und Menschen haben ihre eigenen Interessen. die häufig nicht unbedingt zum Weltfrieden beitragen. Und eine gemeinsame Sprache kann da sehr viel verbessern. Aber die Lösung für alles ist sie auch nicht.
Babelung der Welt. Esperanto, Volapük, Klingonisch. Plansprachen heute. Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Markus Hoffmann, Bettina Kurt, Thorsten Föste. Regie Frank Mehrfort, Redaktion hatte Martin Hartwig, Ton und Technik Alexander Brennecke. Und wer es auf Esperanto mag, dieses Feature gibt es nicht nur in der deutschen Version, sondern auch in einer kompletten, übersetzten Esperanto-Version auf unserer Seite deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek.